Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick. Heute bei mir sind
Johanna,
Moritz,
Thomas.
Wir haben ein ganz langes Meeting heute in den Knochen. Wir haben ganz viel Musik gehört für unseren neuen Darkroom, über Stücke gesprochen. Wir haben über die Organisation des Orchesters gesprochen. Was haben wir denn noch alles gemacht? Oh, wir haben sehr gut gegessen.
Oh ja.
Jinx.
Ja, das Beste an unserem Probenraum, also wo wir gerade auch sind und wo wir proben, erklärt sich selber. Das Beste an unserem Probenraum ist nämlich die Nähe zur Schwanenburg. Shoutout an alle Leute aus Hannover, geht in die Schwanenburg. Das ist wie so eine Edelkantine. Also es ist nicht schick oder sowas, aber das Essen ist sehr, sehr schick und Preis-Leistungs-Verhältnis grandios.
Ja, aber geht da mal nicht alle hin, weil es ist auch irgendwie jetzt, finde ich, so ein gutes Level von, viele Leute wissen, dass es toll ist und gehen da hin und essen da, aber es ist auch nicht so, dass man immer ewig warten muss.
Die beste Anti-Werbung ever.
Wir werden übrigens nicht gesponsert.
Nein, das haben die auch nicht nötig, glaube ich. Bitte, ja. Aber bitte sponsert uns, das ist, also… Und auch wenn nicht, wir kommen trotzdem immer wieder. Aber
ich mache jedes Mal, wenn ich da bin, diesmal habe ich es vergessen, aber ein Freund von mir, der da war, hat irgendwie ein bisschen so despektierlich drüber gesprochen, so, ja, es ist so besonders, ist doch nicht. Und es haben ungefähr 20 Leute, die dann vehement widersprochen haben, gesagt, doch, das ist sehr besonders. Und seitdem schicke ich eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, so ein Bild und schreibe, nee, ist eigentlich auch nicht so besonders hier und schicke ihm das. Und Preis-Leistung ist auch nicht okay. Also er freut sich jedes Mal.
Das Essen ist halt so schön dort. Also wir reden auch gleich wieder über Musik, versprochen, aber ich möchte einmal ganz kurz über das Essen reden, weil es ist nicht nur lecker, sondern einfach schön angerichtet auch.
Ja, es gibt immer so schöne Soßen und Toppings und so. Das macht schon sehr besonders.
Immer so Nüsse und was Grünes obendrauf.
Heute gab's, kreativ, ja, wirklich. Ja,
heute gab es Wasabi-Kartoffeln mit Pilzen und ich hatte Thymian-Hühnchen mit Bulgur und irgendwas anderem sehr leckerem. Das war großartig.
Ich hoffe, ihr habt nicht gerade Hunger, wenn ihr das hier hört.
Aber apropos Essen, Thomas, du warst wieder Sellerie putzen.
Ja, ich erfreue mich ja großer Berühmtheit aufgrund eines NDR-Interviews, in dem ich mal ganz begeistert erzählt habe, dass ich Sellerie geputzt habe.
So kurz zur Einordnung, dieses Interview ging vielleicht so, weiß ich nicht, anderthalb Minuten und Thomas hat bestimmt 6-mal Sellerie gesagt.
Ja, es war ganz toll. Es war noch Corona, nach Corona und während Corona hat man ja vor allem Dinge getan, die völlig nutzlos waren, weil man 1000-mal irgendwas geplant hat, was dann nicht stattgefunden hat. Und da war das für mich so eine richtige Befreiung, was zu sehen, was ich da eigentlich gemacht habe, nämlich erst dreckige Sellerie, dann saubere Sellerie. Und das habe ich jetzt gerade wieder gemacht und aber auch ganz viel Holz gespalten und Gemüse gepflanzt und Salat geerntet und so. Und für mich eine sehr schöne Art, Urlaub zu machen auf einem Bauernhof im Allgäu.
Schön. Ich habe auch was erlebt. Ich war in Bremen letzte Woche im Zukunftslabor der Deutschen Kammerphilharmonie. Also der, viele sagen Bremer Kammerphilharmonie, aber ich werde immer korrigiert, dass es Deutsche Kammerphilharmonie Bremen heißt, eingeprägt. Und die haben, das Zukunftslabor ist deren Vermittlungsbereich. Und das ist richtig, richtig cool dort. Es war super inspirierend. Ich kenne die eigentlich auch schon sehr gut, dachte ich, weil ich auch schon ein paar Projekte mit dem Zukunftslabor gemacht habe und irgendwie schon relativ oft da war. Aber jetzt mal so eine richtige Führung dort zu haben, sich das anzuschauen, ist mega cool. Also die sollten wir unbedingt mal eine Folge einladen übrigens.
Ah, jetzt wollte ich schon fragen, was das ist, aber vielleicht sollen die das dann erzählen.
Ja, also ein bisschen was können wir sagen. Also das ist so, die sind in der Schule, in einer Gesamtschule, in einem so ein bisschen Problembezirk in
Bremen. Das, ich war schon mal da, genau. Aber das, du meinst, das gesamte Ding ist quasi das Zukunftslabor, also dieses ganze Gebäude nennen die so, oder ist das auch ein Programm, wo kann man da hin, also was gibt's da für Orte?
Ja, die haben in dieser Schule haben sie einen großen Probenraum. Ja. Also da probt die Bremer Kammerphilharmonie, aber das Zukunftslabor selber hat auch Räumlichkeiten dort, in denen die ihre Vermittlungssachen machen. Mhm. Und das ist, diese ganze Schule ist ja eng verbunden mit dem Zukunftslabor, also mit der Kammerphilharmonie. Wir sind da durch diese Schule gelaufen und ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, ich wäre so gerne auf so einer Schule gewesen als Kind, weil das war so eine schöne Verbindung zwischen Musik und eben diesem Schulischen. Die Lehrer ziehen da sehr stark mit, machen halt sehr, sehr viel, sind sehr, sehr, weiß ich nicht, ergreifen viel Initiative und da steht auch so, die haben so, machen so Kleinigkeiten, die halt mega cool sind, wie dass da im Flur stehen da überall Klaviere rum, auf denen man einfach spielen kann. Und da gibt's so 2-3 SchülerInnen, die einfach in jeder Pause dann da Klavier üben. Und das finde ich, ich stelle vor, das gibt halt so eine coole Stimmung, dass halt einfach immer wieder in diesen Schulfluren, die jetzt meistens nicht so schön sind, dort auch jetzt eher unsexy, dass da halt einfach coole Musik gespielt wird. Und das, da wird, glaube ich, hab das Gefühl, der Vibe dort ist auch so, da wirst du jetzt nicht für ausgelacht oder gehänselt oder sowas, sondern dadurch, dass halt jeder auf dieser Schule irgendwie was mit Musik zu tun hat, wird das gewertschätzt. Und dieses Klavier war auch voll in einem guten Zustand für so ein Schulklavier, was halt auf dem Flur steht, mhm, die ganze Zeit.
Ja, es ist irgendwie immer, klassische Musik ist ja ganz oft irgendwie so außen vor, ist im Konzertsaal irgendwo in der Oper oder so, also so ein ganz besonderer Ort, wo, und ich glaube, es ist total cool, wenn das so zum Alltag auch total gehören kann, ne? Also in dem Fall ist es so.
Und das ist ja was auch irgendwie so ein bisschen verloren geht. Es gab ja so eine Zeit, in der es ganz normal war, dass in jedem bürgerlichen Haushalt oder vielleicht in sehr vielen bürgerlichen Haushalten ein Klavier stand. Das gehörte so dazu. Und ich habe das Gefühl, das ist auch was immer mehr abnimmt. Und irgendwann stehen so Klaviere tatsächlich nur noch an ein paar besonderen Orten. Und bei so ein paar Familien, die das noch wichtig finden, super schade ist. Also was für eine Bereicherung das für jeden Haushalt war, dass es auch überall Menschen gab, die diese Klaviere spielen konnten. Irgendwann standen ja dann überall nur noch rum und man hat versucht, das Klavier loszuwerden und so. Also Leute, lernt Klavier oder andere Instrumente. Zum Beispiel Geige, Johanna.
Ja, ganz tolles Instrument. Oder Tuba. Das Jahr der Tuba.
Beides tolle Instrumente für die Leute mit Kindern, um den Lernprozess zu verfolgen, ist das gerade in den ersten Jahren ein
Ohrenschmaus.
Ein Ohrenschmaus, ja. Moritz, was hast du nur erlebt die letzte Zeit? Du warst richtig viel unterwegs, oder?
Ich war viel unterwegs, ja. Und ich habe es sehr genossen, aber ich muss jetzt sagen, also heute ist, wir haben ganz am Anfang, als wir uns getroffen haben, so eine kleine Runde gemacht, wie geht's allen und so. Und ich konnte meine Gedanken noch nicht so wahnsinnig gut ordnen. Vielleicht hört man das jetzt auch so ein bisschen raus. Also ich war jetzt irgendwie in sehr vielen unterschiedlichen Städten in den letzten 2 Wochen. Jetzt vorgestern noch in Hamburg, haben wir so ein Konzert in der Elbphilharmonie gespielt und davor in Amsterdam und da im Konzertrebau, also nur so die allertollsten Hallen gerade, oder davor in Prag in der Staatsoper. Und ja, das kann jetzt so weitergehen, demnächst in der Kölner Philharmonie.
Erzähl mal noch, mit was du da warst.
Ja, das ganze Name-Dropping.
Das Name-Dropping ist on point. Ja, wie gesagt, meine Gedanken sind noch nicht so geordnet. Also in den allermeisten Fällen war ich mit so einem Wagner-Projekt da. Ich bin ja normalerweise jemand, der nicht so wahnsinnig viel Oper oder groß besetztes Symphonieorchester spielt. Und das ist jetzt ein Projekt, wo der Ring von Richard Wagner konzertant aufgeführt wird. Und zwar auf historischem Instrumentarium und auch mit so wissenschaftlicher Begleitung. Und genau, da waren wir in Prag und Amsterdam und jetzt dieses Wochenende werden wir damit in Köln spielen. Oh ja, und das ist total faszinierend irgendwie. Diesen eigentlich hat man ja von Wagner so das Gefühl, das ist so der fetteste Klang, den man überhaupt erzeugen kann. Das Orchester spielt super laut und da versuchen dann irgendwelche Sängerinnen und Sänger so drüber zu kommen mit riesen Stimmen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr ein schöner Versuch, das ein bisschen zu entschlacken und auch von viel bisschen falsch verstandenem Romantik-Tradition, die sich so angehäuft hat, zu befreien, weil wenn man sich so die Quellen und so anschaut und anhört, so die ersten Plattenaufnahmen, die es gibt und alles, was man so darüber lesen kann, also von Wagner selber oder den Musikerinnen zu der Zeit, die das gespielt haben, erfährt man, dass viel von dem, was wir heute so machen, wirklich gar nicht das ist, was die früher gemacht haben. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist, glaube ich, auch echt cool, das zu hören. Die Leute, die im Konzert waren, waren auf jeden Fall begeistert. Und es macht Spaß, das zu spielen.
Und du hast schon erzählt, also das Ziel quasi, sich dem Originalinstrumentarium der Zeit so weit wie möglich anzunähern. Das heißt also auch, die ganzen Blasinstrumente sind ganz anders, als man sie von heute kennt. Und die Streichinstrumente sind aber schon eure normalen Streichinstrumente, aber mit Darmsaiten? Oder gibt es da auch noch andere Geigen, Celli-Bratschen, Kontrabässe? die man extra dafür benutzt?
Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil das gemischt ist. Also es gibt Leute, die haben dann irgendwie auch so das total genau gleiche Setup, das man irgendwie im 19. Jahrhundert hat, also auch mit dem dünnen Bassbalken und oder spielen sogar ein noch älteres Setup, also eher so ein Barock-Setup mit sozusagen dann den tiefen umsponnenen Seiten. Das geht jetzt also es ist auf jeden Fall so ein bisschen gemischt, und das Interessante ist ja, die auch zu Wagners Zeit war das sicherlich ein gemischtes Streichensemble, also die Instrumente, die Bögen, da gab es viel gleichzeitig. Also da wird sicherlich mit unterschiedlichem Instrumentarium gespielt worden sein. Also natürlich darf man dann sozusagen zu modern, das gab es natürlich dann noch nicht. Deswegen gibt es sozusagen eine Obergrenze, aber im Grunde gab es im 19. Jahrhundert schon ziemlich genau das, was wir heute spielen, aber eben mit Darmsaiten. Und das zum Beispiel ist mein Setup, also ich würde sagen Darmseiten drauf, aber sonst hat sich da nicht viel verändert.
Stocksteif und Brüder.
Wir haben noch gar nicht gesagt, was unser Thema ist heute, oder? Wir spielen Flaschendrehen.
Ja, das ist sehr gut.
Wir haben uns überlegt, dass wir das heute mal so gestalten, dass wir uns gegenseitig Sachen fragen, die wir uns schon immer mal fragen wollten.
In den letzten 10 Minuten entschieden haben, dass wir die immer schon mal fragen wollten.
Naja, aber die Gedanken, die oder die Fragen, die einem dann kommen.
Also ich habe nur doofe Fragen. Okay. Ich entschuldige mich jetzt schon. Ich drehe mal die Flasche, ja? Ihr könnt das nicht sehen, aber das wird noch eine spannende Angelegenheit mit dieser Flasche. Es ist nicht viel Platz und es ist ein Glastisch und eine Glasflasche.
Und
schon.
Die Person, die du jetzt triffst, der stellst du eine Frage oder die muss dann eine Frage stellen.
Ne, das ist doch gut. Du drehst und dann weißt du, wen du fragst.
Gut.
Ist gut. Das ist ganz klar, Johanna.
Das ist Johanna. Oh, ich hatte so gehofft, dass das nicht meine erste Frage ist. Das ist wirklich die blöde. Naja, egal.
Ich freue mich jetzt schon.
Johanna, ich wollte schon immer mal wissen, ob die langen Haare beim Geigespielen nerven.
Ich finde die Fragen gar nicht so blöd, Janik.
Ich habe ja auch lange Haare, aber die sind sehr lockig, deswegen bleiben die oben.
Also ich habe einfach ja wahnsinnig eigentlich immer offene Haare und sehr lange Haare, deswegen bin ich das einfach total gewöhnt. Und ich glaube, da gibt es aber sehr unterschiedliche Meinungen zu. Also ich weiß, dass es sehr viele sehr krass nerven kann und mich nervt es tatsächlich nicht so. Also auch beim Üben mache ich es mir eigentlich nicht zu, aber im Konzert dann schon zumindest so ein paar Haare mal weg, weil es kann halt mal passieren, dass die dir aufs Griffbrett rutschen oder so. Und
bis aufs Griffbrett kommen die?
Ja.
Oha.
Bist du schon mal da so richtig mit Bogen über die Haare? Also hast du gesagt, okay, krass.
Ja,
Das wird mir Gott sei Dank nicht mehr passieren.
Ich kann ja vielleicht auch noch kurz was zu dieser Frage sagen, denn ich habe ja auch lange Haare und spiele ja Cello. Und ich habe nicht so viel Routine mit diesen langen Haaren, zumal ich sie eben nie offen habe. Aber wenn das mal passiert, dann nervt es unfassbar mit Shadowspielen. Und vor allem ist es Schlimme, weil man das Griffbrett ja direkt neben dem Hals hat. Wenn da halt Haare sind, dann und man macht einen Lagenwechsel, dann geht das nicht. Oder man reißt sich an den Haaren. Also das ist wirklich richtig blöd.
Ich glaube, auf dem Cello ist es nochmal krasser.
Muss auf jeden Fall noch andere Lösungen finden, ja.
Johanna, du darfst drehen.
Moritz, oh je, jetzt wird's direkt anspruchsvoll. Ich habe die Frage aufgeschrieben, wenn du eine Sache am Klassik-Business ändern könntest, was wäre das?
Ja, ist ja eine leichte, ganz einfach so von der Leber weg. Ja.
Du hast 20 Sekunden.
20 Sekunden, okay. Ja, dann, das ist, fühle mich gar nicht auf dem Spot irgendwie. Okay,
Das ist vor allem gut, wenn man gerade so ein sortiertes Hirn hat.
Ja,
wie
das
du
ist
jetzt
gut.
Grad.
Ja.
Ich habe auch noch eine andere Frage, falls du
nee,
eine leichtere.
Nee, das ist gut. Wir nehmen nee, schon die. Wir schinden ja gerade Zeit.
Ja, ich trinke auch noch einen Schluck.
Ja. Das macht es nicht besser, weil ich. Ja. Ich glaube, ich muss irgendwas Banales nehmen, sonst.
Hast du Angst, dich in die Nesseln zu setzen?
Ja, genau. Also es darf nicht zu seriös werden. Ich glaube, ich würde verbieten, dass das Bühnen so eine riesen viel zu hoch sind, um quasi auf die Bühne überhaupt gucken zu können. Ich kenne das von Konzertsälen, wo man dann in der ersten Reihe sitzt und quasi diese Bühnenkante deutlich über der Nasenspitze. Eigentlich muss man da so nach oben schauen, ehrfürchtig. Und man hatte das Gefühl, irgendwie, da ist wie so eine Trennwand. Und ich würde das mit sehr viel Aufwand und sehr viel Geld überall per Gesetz durchsetzen, dass das möglichst ebenerdig ist. Und genau.
Das ist ja vor allem schlimm, weil man sieht ja dann nicht nur die Bühnenkante, also fast ausschließlich die Bühnenkante, sondern man sieht dann von so einem Sinfonieorchester ja auch genau die erste Reihe und sonst überhaupt niemanden. Und das bis in die 15. oder 18. Reihe zum Teil. Und das habe ich auch nie verstanden, warum das ist. Also wenn, dann müsste es ja dann auf der Bühne so wirklich sehr so tribünenartig sehr steil nach oben gehen, viel steiler als in den meisten Sälen. Mhm. Oder eben das Publikum wie im Kino. Aber so, das ist echt richtig blöd.
Das ist richtig blöd. Und man sieht vor allem dann die Waden oder so, die
schönen Waden.
Die wunderschönen Waden. Die sind natürlich manchmal auch angespannt, ne, bei so intensiven Stellen. Aber vielleicht wäre es doch schöner, noch mehr von den Leuten zu sehen.
Aber so die neuen Konzertsäle, die jetzt so gebaut werden, also ich denke jetzt irgendwie an Elfi oder so, da ist es ja auch nicht mehr so, ne?
Ja, da ist man ganz hier unten und ja. Es geht dann so nach oben, ist in der Kölner Philharmonie auch so.
Ja, man ist näher dran auch insgesamt, ist nicht so ein Graben dazwischen.
Ja, aber es gibt noch Säle, wo das wirklich so, der Blick nach oben, Mount Everest und dann, ja.
Du darfst.
Ich darf, oh ja. Das ist alle lachen,
als drehen.
Ich kann das
die
kurz.
Die Flasche hat eine halbe
Grad
Drehung gemacht.
Also es wirkt fast so, als hätte ich das geplant, aber ich habe einfach meine Kraft nicht gut eingeschätzt. Thomas, ab wann war für dich klar, Dirigent sein? Was bringt einen dazu, so im Fokus stehen zu wollen? Das ist eine schöne Frage.
Ja, das ist wirklich eine richtig tolle Frage. Vielen Dank. Das sind zwei Fragen eigentlich. Die erste Frage kann ich beantworten, die zweite möchte ich nicht beantworten.
Aber die ist die wichtige.
Ich habe während meines Studiums sehr viele Sachen in Erwägung gezogen, was ich so alles werden oder vielleicht nicht werden will. Und das ist jetzt die erste Frage. Und habe dann irgendwann mal gemerkt, einfach dadurch, dass ich alle möglichen Projekte dirigiert habe, dass das was ist, was mir große Freude bereitet und wo ich auch das Gefühl habe, da bin ich irgendwie so am richtigen Platz. Also ich fühle mich da wohl, ich weiß, was ich da tun soll. Ich habe das Gefühl, einfach gut mit dieser Situation umgehen zu können und das auch zu wollen. Und da komme ich dann zur zweiten Frage, warum will ich das da vorne stehen? Ich glaube schon, dass ich jetzt schon immer das Bedürfnis hatte, irgendwie eine Rolle zu spielen und mitentscheiden zu können, wo es hingeht und meine Ideen auch umsetzen zu können. Und ich glaube, wenn man jetzt lieber ein bisschen verschwindet in der Gruppe und lieber gerne einfach so mitmacht, dann wird man bestimmt kein Dirigent oder eine Dirigentin.
Du hast es sehr charmant beantwortet. Aber es war so ein bisschen so eine Fallstrickfrage, ne? Aber ja. Du darfst jetzt drehen.
Oh ja.
Moritz.
Die Frage geht zurück.
Willst du nochmal deine Frage modifizieren?
So, Moritz, du bist ja unser Konzertmeister.
Wie kommt man eigentlich dazu?
Ja, das ist ja speziell. Ich habe natürlich eine andere Frage vorbereitet, aber ich stell jetzt diese. Das ist natürlich sehr speziell, weil zum Beispiel, wenn man wie ich Cellist ist, dann hat man nur die Möglichkeit, entweder irgendwie da unten so Cello zu spielen oder Dirigent zu werden. Als Geiger hat man ganz viele Möglichkeiten. Entweder man wird Bratscher oder man wird es schlecht läuft, ne? Wenn man das so gut findet. Oder man spielt zweite Geige oder man spielt erste Geige. Man kann zum Beispiel auch erste Geige im Quartett werden, was ja auch irgendwie sehr prestigekräftig ist. Oder man wird sogar Konzertmeister oder natürlich auch Dirigent. Also man hat super viele Möglichkeiten. Du bist jetzt in vielen Fällen Konzertmeister. Erstens, warum? Wann hast du dich dafür entschieden? Zweitens, was hat dich dazu gebracht, dass du gerne auch so eine Führungsrolle haben wirst?
Das ist echt toll. Das ist wirklich so, es kommt alles zurück im Leben. So richtig so eine Karma, Ist auch Karma-Episode hier.
Ist schön, wie Moritz bei jeder Frage gerade ins Schwitzen kommt.
Ja, ist toll.
Aber vor allem finde ich eigentlich das Gemeine dran, dass wir jetzt nie erfahren werden, was deine eigentliche Frage ja. an Moritz war.
Sorry.
Ja.
War auch nicht so
Muss
gut.
Ich, okay, gut. Das abgeguckt. Mhm. Ja, okay.
Ja, nur ein bisschen.
Nur ein bisschen, okay. ja, das ist interessant. Ich war im Schulorchester zum ersten Mal Konzertmeister und wie das passiert ist, wie ist das passiert? Ich glaube, es gab einfach niemand anders, der das machen wollte oder machen konnte.
Ich habe dich auf jeden Fall zum ersten Mal wahrgenommen, als du Konzertmeister hier im Hochschulorchester in Hannover warst.
Ja, aber also sozusagen in schon zu Schulzeiten war das so eine Rolle, die ich zumindest oft ausgeführt habe. Und bei der ich auch Spaß hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, also um das weniger charmant als du. Ja, um das weniger charmant. Also ich glaube, als Künstler und als Musiker will man natürlich schon gesehen werden, will man auffallen. Sonst würde man eigentlich den Schritt auf die Bühne nie tun. Also das ist sozusagen Teil unserer Persönlichkeit. In gewisser Weise Psychologen oder Psychologinnen würden wahrscheinlich sagen, da ist schon so eine leicht narzisstische Tendenz auf jeden Fall vorhanden. Ich glaube, die sollten wir auch alle einfach offen zugeben. Und ich mache das jetzt besser, dadurch, dass euch alle mit einrahme in diese küchenpsychologische Wertung. Und ja, also ich habe, glaube ich, auch oft das Gefühl gehabt, da mitentscheiden zu wollen. Also auch ähnlich wie bei dir. Und aber gleichzeitig, du hast gesagt, Quartett. Quartett war eben auch immer ein großer Teil von meinem Leben, auch schon zu Schulzeiten. Und das war, da war ich dann auch oft oder eigentlich immer erste Geige und habe da gemerkt, dass ich das total gerne mag, sowohl körperlich ein bisschen zu zeigen, wo die Musik hingeht und sozusagen andere Leute mitzunehmen oder auch mit denen zusammenzuspielen. Aber auch in so einem Probenprozess hat mich das einfach wahnsinnig gereizt, Entscheidungen zu treffen und sozusagen mit anderen Leuten darüber zu diskutieren, was wollen wir hier eigentlich sagen, während wir Musik machen, was wollen wir erzählen. Und dieser ganze Prozess, der hat mich einfach immer fasziniert und das lässt sich, also sowohl dieses bisschen führen beim Spielen, als auch dieses irgendwie so eine Probe oder auch so im Konzert dann so ein bisschen zeigen und aber auch mit anderen Leuten in Kontakt treten. Das ist, glaube ich, das, was beim Konzertmeister sein oder Konzertmeisterin sein relativ ähnlich ist. Und ja, also diese Kombination hat, glaube ich, ein bisschen bei mir dazu geführt. Was war der zweite Teil?
Ich glaube, du hast schon beide Fragen mit dieser Antwort okay. abgefrühstückt.
Gut, ja.
Du darfst wieder drehen.
Ich darf wieder drehen. Oh, ich jetzt werde ich wahrscheinlich kompensieren und viel zu doll drehen. Bringt schon mal alles in Sicherheit.
Ja, wir halten alles fest
eins,
hier.
Zwei.
Hey.
Nochmal ich.
Da muss ich nochmal.
Nochmal
ich. Johanna.
Hey. Yannick, du kriegst am Ende alle Fragen gestellt.
Ist okay.
So, was habe ich denn hier Schönes aufgeschrieben? Ah, Johanna, welche CD hast du als Kind rauf und runter gehört? Gab es so ein Vorbild vielleicht? Und was war deine erste CD, die du überhaupt besessen hast? Klassisch oder nicht? Egal.
Ich bin so froh, dass du mir diese Frage nicht stellst, weil ich habe gerade oft über die Antwort nachgedacht und jetzt.
Ich habe auch hätte auch eine tolle Antwort. Aber
ich hatte halt als Kind vor allem Kassetten. Und CDs waren dann schon eher irgendwie später bei mir. Und die erste CD, an die ich mich erinnere, ist tatsächlich so eine Bach-Lebensgeschichte, so ein Hörspiel für Kinder. Die habe ich richtig viel gehört, die fand ich auch mega cool.
War das mit Justus Franz, diese Sachen, oder war das was anderes?
Da gab es ja zwei. Es gab einmal, Justus Franz hat das gemacht und da gab es von irgendeinem Verlag welche, die fand ich cooler. Aber ich war süchtig danach als Kind.
Ich habe die auch alle gehabt. Ja, richtig.
Aber ich fand die auch immer ganz schlimm, weil... Also ich war ein sehr sensibles Kind und da ging es ja auch immer darum, dass die Komponisten am Ende sterben und das hat mich, also das hat mich als Kind voll mitgenommen.
Ja, also ich erinnere mich auch noch richtig krass an den Tod von Bachs Frau in dem Hörspiel, das war auch richtig krass und also der hatte ja auch super viele Schicksalsschläge in seinem Leben und also zu diesen Stellen kamen dann immer so krasse Werke, die er dann komponiert hat und es war dann immer so, also
die Chaconne,
ja,
Und, voll das Erfolgsprodukt, ne? Also auch Mozart auf der Reise nach Prag, also diese ganzen über ganz viele Komponisten, ja, ne? Ja, genau. Das ist eigentlich Mozart noch, weil das ist ja eigentlich voll schön gemacht gewesen, mhm, und hat ja anscheinend viele Menschen in ihrer Kindheit auch fürs Leben geprägt.
Naja,
oder?
Also wir sind hier immer noch in unserer Bubble.
Ja, ja, aber,
aber immerhin. Ja, klar.
Ja, bestimmt haben das andere Leute gehört. Schreibt uns, wenn ihr die gehört habt. Und vor allem, wenn ihr wisst, wie die heißen, weil ja, ich weiß es nicht mehr.
Nee, ich auch nicht. Ja. Aber genau, also das war die erste CD, an die ich mich tatsächlich erinnere. Und rauf und runter gehört, in meiner Jugend habe ich Schuberts Streichquintett.
Welche Aufnahme?
Alban Berg.
Ja, ich auch. Mhm. Mit Schiff?
Ja, ich kann sein, die ist so rosa, die CD. Vorne drauf? Nee.
Also ich habe dann, glaube ich, so eine Remastered-Version irgendwann.
Ja. Ja.
Ah, interessant.
Und du hast aber noch nach Vorbild gefragt, oder?
Ja, aber ich habe auch nach wirklich allererster CD, die du mal so in den Händen, also so wirklich besessen hast. Und das war das aber auch schon.
Die ich mir dann auch so gekauft habe? Weil daran erinnere ich mich ehrlich gesagt, mhm, nicht
gekauft.
Mehr.
Hä? Das sind ja ganz oft dann nicht, also das sind ganz peinliche Sachen, die man sich da als erstes kauft. Naja, ich weiß es noch, aber die Frage geht ja an dich.
Oh, nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, weil du jetzt so nach Vorbild und CD, also so, die ich mir dann gekauft habe, war tatsächlich von Janine Jansen Mendelssohn-Konzert. Da war ich nämlich im Konzert, als ich irgendwie 12, 13 war und es hat mich so krass geflasht. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich Geigerin werden wollte.
Ja, Johanna, wir wollen die musikalischen Jugendsünden,
ja,
hören,
die
so das Pur-Album. Oder?
Okay, Janik, sag mal, was deine war.
Nein,
doch.
Ich bin euch zu langweilig.
Meine auch,
schon.
Ja. Adler sollen fliegen von Pur.
Meine erste CD war Scooter. Aber
oh,
die, ja.
Oh, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Nee, ja. Okay, ja, okay, jetzt kommt's, was ganz Peinliches. Ich hatte von Brosis oder sowas. Hatte ich,
yes,
so eine,
das wollte ich hören. Ja. Das war das
Hattest du auch so Plakate von denen in deinem Zimmer hängen?
Nee, das hatte ich nie. Das war mir zu peinlich von meinen Eltern.
Zu Recht.
Und oh Gott, ich habe auch mal eine CD von 50 Cent gekauft.
Ja,
und?
50 Cent
ist
aber
nicht so schlimm. Also nicht so schlimm, ja.
Naja, das Lied, was ich mir gekauft habe, war schon relativ schlimm. Lollipop?
Candy Shop.
Candy Shop, ja. Genau.
Wer kennt es nicht?
Okay, ich drehe.
Ja. Yes, Yannick.
Yannick.
Ich bin ein bisschen nervös, dadurch, dass ich jetzt schon so viele Fragen gehört habe.
Aber ich habe auch ein bisschen so eine blöde Frage. Du hattest aber auch eine blöde Frage für mich. Okay.
Ja, wir haben nur blöde Fragen.
Ich wollte dich nach dem schlimmsten Bratschenwitz fragen, den du kennst.
Ich kenne keine Bratschenwitze. Ich finde die ja selten einen guten gehört. So, der schlimmste ist halt irgendwie so der mit dem Klopapier.
Den kenn ich nicht.
Doch, den kennst du. Das ist so, ich kenne eigentlich nur schlechte. Was hat die Bratsche und Klopapier gemeinsam? So, jetzt muss ich überlegen, wie der geht. erste Lage ist noch ganz griffig. Zweite Lage wird schon ein bisschen feucht, keine Ahnung. Und die dritte Lage ist beschissen.
Oh,
der tut weh.
Ja, der tut weh. Oder was ist der Unterschied zwischen Geige und Bratsche? Bratsche brennt länger. So, das ist einfach nicht gut.
Was macht die Bratsche, wenn man drauf tritt?
Bratsch.
Bratsch, ja.
Ich dreh mal die Flasche. Moment.
Okay. Wir können auch jetzt ab hier beschließen, dass wir nie wieder über Bratschenwitze in dem Podcast sprechen.
Nee, ich würde gerne mal über Bratschen. Wir müssten mal Nils Mönkemeyer einladen, weil der kennt wirklich sehr, sehr viele Bratschenwitze und der kann die auch. Also er kann die auch erzählen. Und er kennt, glaube ich, auch ein paar ganz gute.
Wenn ihr Bratschenwitze kennt, die ihr gut findet, schreibt uns.
Ja, ich lese die E-Mails. Wir können ja mal schauen, was damit passiert.
An dich selbst? Nee.
Thomas. Viele Leute, die sich nicht mit klassischer Musik auskennen, denken, dass Dirigenten überflüssig sind. Fühlst du dich manchmal überflüssig?
Ja, auf jeden Fall. Aber also meinst du jetzt vor allem, wenn ich vor dem Orchester stehe?
Nein. Oh mein Gott.
Nein, also ich fühle mich, ich würde die Frage mal anders beantworten. Ich finde, dass der Dirigent oder dass die allermeisten Dirigentinnen und Dirigenten ein Problem damit haben, dass sie manchmal tatsächlich überflüssig sind. Denn es gibt Stellen in allen Stücken, in denen man niemanden braucht, der da vorne den Takt schlägt, der da vorne irgendwie wahnsinnig viel gestaltet und tut, weil das gerade alles, weil die Stelle das gar nicht hergibt oder weil die wirklich sehr mechanisch ist Und die allermeisten müssen dann da vorne trotzdem ganz viel machen. Und ich genieße es sehr, manchmal, wenn ich weiß, das geht jetzt, also es spielen alle einfach wunderbar für sich, auch mal zu sagen, ich bin gerade überflüssig. Das heißt, ich muss mich jetzt einfach mal kurz nicht bewegen, ich kann einfach nur zuhören. Und dann aber genau das richtige Gespür zu haben, zu wissen, wann man dann wieder eingreifen muss, wann man wieder was steuern und gestalten will, finde ich, ist dann die Kunst. Aber dieses mal überflüssig sein, finde ich auch ganz befreiend.
Das war eine richtig schöne Antwort. Ja,
wollte ich auch wieder sagen, wirklich. Sehr charmant. Hat das Narzisstische wieder umschifft?
Gut, dann kann ich ja drehen.
Gott, dann kann ich nicht mehr drankommen. Janik.
Janik, ich habe so eine ganz unmusikalische Frage an dich. Und zwar, also wenn ich jetzt in den Wald gehe, ne? Und ich gehe Pilze sammeln, ja. Und ich sehe da so einen Pilz, woran erkenne ich, ob das jetzt ein guter Steinpilz ist oder irgendwas, was ich nicht essen sollte?
Okay, Musikpodcast erstens, aber gut, ich beantworte die Frage.
Ungern.
Also die allerwichtigste Regel beim Pilze sammeln ist, dass man wirklich nur Pilze mitnimmt, die man auch kennt. Das Risiko ist einfach zu groß, dass wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich bin in sehr vielen Pilzgruppen auf Facebook und Instagram und dort kommt es wirklich manchmal vor, dass jemand so einen grünen Knollenblätterpilz rein postet und fragt, ob das ein Champignon ist. So. Und der ist tödlich giftig. So, das ist der gefährlichste oder einer der gefährlichsten Pilze der Welt. Und die wachsen hier halt. Also das ist so, also in Europa gibt es wirklich sehr, sehr gefährliche Pilze. So in Nordamerika zum Beispiel ist es weniger brisant. Da gibt es, in manchen Ländern gibt es einfach keine tödlich giftigen Pilze und in bei uns halt schon viele. Deswegen alles mit Lamellen schon mal gar nicht. Dann alles mit Röhren ist schon ein bisschen sicherer. Also die Unterseite des Pilzes hat halt eben entweder Lamellen, wie man es beim Champignon kennt, oder halt Röhren, wie man es beim Steinpilz kennt. Da bist du schon ein bisschen auf der sichereren Seite. Und wenn du da zum Beispiel den Steinpilz kennst und erkennen kannst, was jetzt nicht so schwer ist, kannst du den mitnehmen. Wichtig zu sagen ist, dass eigentlich die meisten Pilzvergiftungen, die sind die falschen Pilzvergiftungen. Das kommt von alten Pilzen. Und das ist scheinbar wirklich sehr, sehr unlustig. Deswegen sage ich so, die Frische und die Qualität des Pilzes ist irgendwie sehr wichtig. Man sieht auch manchmal Bilder von Leuten, die halt irgendwie so riesige, riesige Steinpilze, die halt wirklich so, also wirklich gigantisch groß sind. Die können wirklich so 30 Zentimeter breit sein, sogar noch größer. Und sehr groß, das sind aber halt so Opas. Also die stehen da schon wirklich sehr, sehr lange im Wald, sind so richtig weich und dann denkt man sich so, oh, da habe ich was richtig Tolles gefunden, aber unter Umständen kann dieser Pilz dir auch wirklich sehr, sehr groß schaden. Sowas endet dann nicht tödlich, aber ist auch nicht unbedingt gefährlich, aber sehr, 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 sehr unangenehm.
Also das war sehr informativ.
Ja, wir beenden jetzt hier den kurzen Pilzausflug.
Du darfst wieder drehen.
Ich darf drehen.
Aber wir haben heute schon mal über Kulinarik gesprochen. Ich glaube, es ist okay.
Ja, das stimmt.
Hast du deine Frage an Moritz?
Meine Frage an Moritz.
Ja.
Moritz, wenn du deinem Geigenbogen Superkräfte geben könntest, welche wären das und warum?
Das ist peinlich, weil theoretisch könnte man das, wenn man das ideal macht, sowieso, aber ich würde gerne den Bogen haben, der völlig legato binden kann, Auf- und Abstrich die ganze Zeit kannst du machen, hin und her spielen.
So
man hört nichts davon. Man hört nichts davon und der dann auch so alle Seitenübergänge völlig unmerklich, zumindest die Möglichkeit dazu hat. Also das manchmal willst du ja auch das hören, sowohl Aufstrich, aber auch unter den Seitenübergang, aber so ein Bogen, der die Illusion von so einer unendlichen Melodie aufrechterhalten kann. Gerade bei Wagner zum Beispiel wäre das ganz gut, gelegentlich.
Ich finde es nicht peinlich, weil nicht peinlich? Das ist ja was man, wofür man sehr viel arbeiten muss, damit das funktioniert.
Ja.
also man muss ja bei Seiten wechseln, wenn man die sehr legato spielen will. Mhm. Das muss man ja extra machen, genauso wie bei Bogen wechseln. Und wenn man das nicht machen müsste, sondern das automatisch irgendwie so, deswegen finde ich das nicht peinlich.
Ja, aber ja, gut.
Also ich finde die Antwort sehr schwach, weil du hättest ja auch, also wenn du die Möglichkeit hättest, dass der Bogen Feuerwerk und Funken sprüht auf Kommando, stell dir vor, das ist doch viel cooler. Mhm.
Das bringt ja dir aber gar nichts zum Musizieren.
Aber Klicks auf YouTube.
Ja.
So ein magischer Bogen, der ist auch gleichzeitig so ein Harry Potter Zauberstab. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, ja. Ja, ich lasse mich umstimmen. Das ist, ich nehme doch den Zauberstab dann. Ja. Warte mal, habe ich nicht.
Hast du noch eine Frage übrig?
Nicht,
ja, aber
nicht.
Doch, an dich, oder?
An mich?
Ja.
Ah.
Deswegen, ich drehe trotzdem. Ich drehe einmal nur zum Spaß auf mich selber. Oh ja, hat geklappt.
Ah,
super.
Mensch, fast ohne Hilfe.
Ja. Fast ohne Hilfe. Yannick. Das ist ein bisschen die blödeste Frage, die ich, aber gut. Hast du in der Schule mit Musik angegeben oder eher verschwiegen, dass du Musik machst?
Boah, ich hab damit nie angegeben, weil es war mir auch nie wirklich peinlich, aber ich wollte deswegen nicht so wirklich gerne im Mittelpunkt stehen. Also ich wollte Musik machen und habe auch im schulischen Umfeld Musik gemacht, aber irgendwie bin ich dann auch immer so in eine Musikrichtung gedrängt worden. Also ich war in der Theater AG und dann war es halt irgendwie ganz klar, dass bei dem Stück am Ende musste ich dann, hat meine Rolle dann vorgesehen, dass ich dann auch irgendwas auf der Geige spielen muss. So, damals hatte ich noch Geige gespielt. Deswegen habe ich da nie angegeben. Ich musste auch immer meinen Freunden was vorspielen und sowas, sonst fand ich eher, also ja, nicht schlimm, aber ein bisschen unangenehm.
Echt, das wollten deine Freunde so mit 12 haben gesagt, hier Janik, spiel uns mal was vor.
Ja, weil ich, die wollten dann, weil ich musste denen dann Mission Impossible oder sowas mit der Geige spielen. Das fand ich dann halt noch blöder, ja. Ich habe meine Fragen schon alle durch. Wer ist denn, wer hat da noch eine Frage? Komm, wir lassen diese Flasche mal weg.
Mhm. Soll ich anfangen?
Oh ja.
Okay. Ich habe eigentlich auch noch eine Dirigierfrage, aber ich habe zwei, die lasse ich deshalb weg, weil immer da kam schon so
reduziert.
Viele. Genau. Hast du gerade eine Person, die dich besonders inspiriert oder die du gerade sehr interessant findest?
Es dürfen auch Personen sein, die hier im Raum sitzen.
Nee, aber so ist es eigentlich nicht gemeint.
Meinst du jetzt aufs Künstlerische bezogen oder?
Oder aufs Leben.
Okay.
Hängt ja auch zusammen.
Hängt zusammen.
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das sollte man immer haben. Eigentlich, finde ich. Mir ist zum Beispiel in den letzten Tagen aufgefallen, dass es mir schwerfällt, so ein Role Model zu haben. Mir fallen zum Beispiel nicht so viele Männer ein, die so sind, wie ich mal werden will, wenn ich mal älter bin, irgendwann mal, wenn ich mal irgendwie so selbst 60, 70 bin oder sowas. Ich finde, es sind alle. Naja, warte mal, jetzt muss ich mir kurz überlegen. Sehr, sehr viele Menschen, die man irgendwie so erlebt, von denen man irgendwie, keine Ahnung, sei es irgendwie im Fernsehen oder sonst wo irgendwas mitbekommt, sind eigentlich eher negative Beispiele. Und ich fände es so toll, irgendwie mehr so Menschen zu kennen, wo ich denke, ach, genauso wie dieser 70-jährige Mensch, genauso will ich mal selber werden. Also insofern.
Aber ist vielleicht ja gar nicht Geschlechter, also du kannst ja auch eine Frau als Vorbild für dich nehmen, oder?
Ja, das hätte ich auf jeden Fall mehr, tatsächlich. Okay. Und daran, vielleicht halte ich mich einfach daran fest. Ist auch gut. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ich habe auch gedacht, ich habe nicht so eine richtig gute Antwort darauf, kann sie vielleicht auch mal wieder umschiffen. ich glaube, ich muss gerade sagen, gibt jetzt niemand, der mir da jetzt direkt einfällt. Leider. Ich hätte irgendwie gerne was anderes. Vielleicht fällt mir als Easter Egg noch was ein.
Dann hol ich mal so ein bisschen. Dran. Weil, also ich meine, es ist dann schwierig, eine Person zu finden, aber es gibt ja sicherlich ganz viele Menschen, die dir irgendwas geben, oder?
Also es kann ja auch zum Beispiel ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin sein, weil du gerade was gelesen hast. Oder es kann ein Komponist, eine Komponistin sein, weil du was ganz Tolles gehört hast oder so. Das kann ja auch inspirieren.
Ja, also ich habe mich jetzt im Zuge unseres letzten Darkrooms viel mit Nadia Boulanger beschäftigt. In unserer letzten Podcast-Folge hat man ja auch zwei Stücke von ihr hören können. Da müssten wir übrigens auch nochmal sagen, welche Stücke das waren. Das können wir vielleicht nochmal irgendwann nachliefern. Und ich fand sie natürlich schon super inspirierend, auch wenn ich jetzt nicht so tief in ihr Leben eingestiegen bin, aber ich habe so ein Buch mir besorgt mit Gesprächen mit ihr und so, und einfach diese Frau, die so das gesamte 19. Jahrhundert geprägt hat und mit so vielen tollen Menschen ganz intensiv bekannt und befreundet war und so. Und ich vermisse das ja immer, diese Punkte, wo sich viel getroffen hat, von denen man jetzt immer spricht. Vielleicht gibt es sie jetzt auch, aber ich weiß es nicht oder niemand weiß es. Sowas wie damals Gertrude Stein, wo so viele von den Künstlern und Künstlerinnen und Malerinnen damals ein- und ausgegangen sind, und eben auch die Gruppe um Nadia Boulanger. Vielleicht sind wir auch so eine kleine Gruppe hier.
Dass du das sagst, vielleicht haben wir dich ja doch ein wenig inspiriert, Thomas.
Ihr inspiriert mich jeden Tag. Jetzt drehe ich auch und lande bei Johanna. Johanna, du kommst ja mütterlicherseits aus einer Schreinerfamilie oder Tischlerfamilie und väterlicherseits aus einer Musikerfamilie. Dein Vater ist Geiger. Wäre es da nicht logisch gewesen, dass du Geigenbauerin wirst? Stand es mal zur Debatte? Hast du mal darüber nachgedacht? Wäre das was für dich gewesen?
Nee, habe ich tatsächlich nie drüber nachgedacht. Ich war also auch, es gab schon so ganz kurze Phasen mal, wo ich so ein bisschen handwerklich auch interessiert war oder so, aber da ist irgendwie nie so ein richtig krasses Interesse aufgekommen. Also ich habe mal so eine Schmuckkiste gebaut für meine Mutter oder keine Ahnung. Ja, das war es eigentlich, glaube ich, auch schon an eigenen Projekten oder dann halt in der Werkstatt ab und zu mal was geholfen, aber irgendwie so der Wunsch, dann so ein was Eigenes, Haptisches zu schaffen, der war irgendwie nie so richtig da. Deswegen kam auch die Idee nicht auf.
Du hast gestern ein Hochbeet gebaut.
Ich habe gestern ein Hochbeet gebaut.
Jetzt ist es doch noch,
das ist doch noch zum Thema geworden.
Wir haben eigentlich gerade gesagt, nee, wir sprechen jetzt nicht über Johannas Hochbeet.
Oh, und ich erinnere mich, ich habe mal mit meinem Vater zusammen so ein Modellauto aus Holz zusammengebaut, was man auch so leimen musste, was aus so richtig kleinen, vielen, fitzeligen Teilen bestand. Und das fand ich ultra krass anstrengend. Und ich glaube, deswegen war das auch so
abschreckendes Beispiel.
Ja,
Also man, das ist ja nicht zu spät. Also ein Freund von mir hat sein Cello selber gebaut. Es gibt irgendwo einen Geigenbauer, der sagt, du kannst hier 2 Wochen herkommen und ich bereite da relativ viel wahrscheinlich vor, aber du baust dann wirklich schon sehr intensiv dann dein Cello selber, und das geht bestimmt mit einer Geige auch. Fände ich eigentlich spannend, weil ich meine, alle spielen auf Instrumenten, an denen sie selber gar nichts gemacht haben, so die man halt irgendwie fertig kriegt. In die Richtung wäre übrigens auch meine Frage an dich gewesen, Mori. Mal diesen Prozess mal wirklich mitzuerleben und selbst zu gestalten und wirklich sein eigenes Instrument zu bauen, ich glaube, es wäre für viele total inspirierend.
Ja, ich glaube, also
man denkt halt, man könnte es nicht.
Ja, das sowieso. Und ich glaube, was also auch noch so der Unterschied, oder warum ich da nie so drauf gekommen bin, ist die Schreinerei von meiner Familie, die bauen halt vor allem so, machen so Ausbau, ne, so Fenster, Türen und so. Richtig, ja, also sowas. Und das ist sehr weit entfernt. Und wenn so Möbel oder irgendwie sowas in die Richtung, wo es so ein bisschen filigraner und handwerklich, also ist auch handwerklich, aber künstlerisch vielleicht wird, da ist eher so eine Leidenschaft dann für antike Sachen da. Also sowohl Möbel als auch Instrumente. Und also da, wenn, dann habe ich eher da auch eine Leidenschaft für, dass ich alte Instrumente irgendwie super spannend finde oder so in die Richtung.
Restauration.
Meine Frage an dich wäre gewesen, Mori, wenn du die Wahl hättest zwischen einer Stradivari und einer sehr guten, neu gebauten Geige, die vor 2 Wochen fertig geworden ist, was würdest du wählen?
Stradivari.
Das ist sowas von klar, Stradivari. Ja. Also ich meine, es sei denn, es ist so eine Krücken-Stradivari, die nur den tollen Namen hat und aber eigentlich überhaupt gar nicht klingt, aber da gibt es, glaube ich, relativ wenig von. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage.
Weil sie den Charakter hat, weil sie vielleicht auch besser klingt.
Alles.
Also wir nehmen mal an, sie würde gleich gut klingen, diese neugebaute
Geige.
So
ein Neubau ist halt immer so eine, Entschuldigung, jetzt antworte ich deine.
Ja, du kannst sie bisher auch. Ja.
So eine Wundertüte, um Moos Wort aufzugreifen. Also man weiß halt auch nicht so, wie sie sich entwickelt. Die ist ja, also die hat noch nicht so, das Holz arbeitet ja noch wahnsinnig viel. Da ist irgendwie so viel Ungewisses auch immer dabei.
Das kann auch total schön sein. Also ich glaube, ja, also, aber das Stradivari ist halt da, einfach die Menschen, die da vorher auch drauf gespielt haben, die sind auch Teil dieses Instruments. Und also das, was du an Farben aus so einem alten italienischen Instrument rausholen kannst, das ist schon leider nicht imitierbar, auch durch den besten Neubau. Also habe ich zumindest selber noch nie erlebt, dass man wirklich dahin kommt. Es ist ganz oft so, dass die Neubauten einfach sehr gut funktionieren, sehr, sehr gut tragen, sehr gut, ja, sozusagen im, auch im Vergleich von außen abschneiden. Aber wenn es dann darum geht, so eine Liebe zu so einem Instrument zu entwickeln, dann das, was Johanna auch schon sagt, also sozusagen, dass diese alten Instrumente, die haben dann was Besonderes. Die funktionieren dann, vielleicht ist dann die D-Seite ein bisschen schwach und die A-Seite ein bisschen gefärbt nach O, also irgendwie so ein bisschen nasal oder so. Aber also alle diese quasi Schwächen sind dann auch wieder Stärken. Und genau diese, ja, Vielschichtigkeit, die dann, das ist dann bei so einem, bei einer Stradivari, ich hatte das Glück, schon auf ein paar Mal einfach so spielen zu dürfen. Und ja, das macht schon sehr Spaß.
Das Thema könnte man ja ewig reden. Ich spiele ja selber auch einen Neubau. Wisst ihr, was mich daran am meisten stört? Ja, jetzt schon mal gesagt.
Die Farbe.
Wieso das denn?
Weiß ich nicht.
Willst du damit sagen, dass
so Spekulation.
Die Farbe ist wunderschön.
Ja, okay.
Farbe gefällt mir mit am besten.
Verteidigt das wie sein eigenes Kind.
Vor allem ist es sehr ähnlich zu der Farbe von deinem Cello.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie deine Sprache aussieht. Ich habe noch nie hingeguckt. Also nur spekuliert.
Nein, es ist einfach nur der Fakt, dass ich habe das Instrument als erster gehabt. Und der Fakt, was mir am meisten stört, ist der Fakt, dass jede Schramme in diesem Instrument von mir ist. Das nervt mich.
Ja, und das ist das gerade das Schöne an so alten Instrumenten, ne, dass da so viel Geschichte drin steckt, dass so viele, du weißt nicht, wer jetzt für diese Macke und diese Sache und irgendwie so, die hat sich so über Jahrhunderte durch so viele Menschenhände geformt und das macht das irgendwie so besonders.
Und das ist ja auch voll das Ding. Also ich habe als Kind als Jugendlicher habe ich eine Geige gespielt, die war auch nicht super alt, aber irgendwie schon so 110 Jahre oder so. Und die hatte so Brandflecken. Und da hat mir mein Geigenbauer gesagt, so ja, das kann sein, das haben wir viele, bei vielen Instrumenten haben die so Brandflecken, weil die halt im Krieg dann irgendwie auch gerettet werden mussten und solche Sachen. Das hat mich so, fand ich so krass. Ich dachte so, oh Gott, diese Geige, die hat den Krieg gesehen, so den Zweiten Weltkrieg, den ich nur aus der Schule, aus dem Geschichtsunterricht kenne.
Kennt ihr den Film Red Violin? Da erlebt man quasi die Geschichte von so einer tollen Geige und durch was für verschiedene Hände die gegangen ist. Das ist eine Empfehlung. Cooler Film.
Und um auch nochmal ganz kurz eine Lanze für moderne oder neu gebaute Instrumente zu brechen. Mein Cello habe ich auch bekommen, als es noch ganz, ganz jung war. Und das hat, also der Geigenbauer hat da so ein ganz besonderes Harz rein gebaut und das hat einfach jahrelang unglaublich gut gerochen. Einfach immer, wenn ich meinen Cello-Kasten aufgemacht habe, kam so dieser harzige Duft daraus. Ist leider echt schon seit vielen Jahren jetzt auch verflogen. Vielleicht, weiß ich nicht, müssen wir das mal ein bisschen polieren, ja. Dann kommt er wieder oder so. Aber
Nachharzen.
Aber das war irgendwie auch schon irgendwie sehr schön. Das hat man beim alten Instrument natürlich nicht.
Sagt uns gerne, ob euch dieses Format, diese Idee mit den Fragen gefallen hat. Habe ich uns jetzt schnell rausgeholt aus der Sache, Moritz, oder?
Ja, ist gut.
Nee, ist gut. Okay, ich fahre weiter, ja. Sagt uns gerne Bescheid, ob euch dieses Format gefallen hat. Schreibt uns eine Mail. Wir haben ja auch ganz viele Fragen an euch gestellt. Vielleicht hat jemand Lust, da was zu sagen. Und ja, hört wieder rein für die nächste Folge Stocksteif. Wir sehen uns in einem Monat. Bis dahin. Ciao, ciao. Also ich habe es vergessen, also Moment mal, so, worüber wollen wir jetzt sprechen im Easter-Egg?
Eigentlich sprechen wir über fast gar nichts, sondern eigentlich machen wir mit dem Fragestellen weiter.
Also?
Und zwar, wir haben ja so ein paar Fragen schon ans Publikum gestellt und jetzt stellen wir einfach noch eine.
gehört sein. Und wollen wir das Publikum fragen, was sie gerne mal als Thema unseres Podcasts haben.
Das ist nicht bescheuert.
Das ist nicht bescheuert, Thomas.
Nee.
Nee. Deswegen darf das auch auf keinen Fall beantwortet werden. Vielleicht funktioniert ja so umgekehrte Psychologie ganz gut. Jonna, du siehst so aus, als hättest du eine bescheuerte Frage auf dem Rad. Nee. Ich habe mich gefragt, ob es ob jemand aus unserem Publikum eine peinliche oder lustige Geschichte zu einem unserer Konzerte hat.
Oh ja, sehr gute Frage.
Also ich weiß auf jeden Fall von einer Person, die da eine wirklich sehr peinliche, lustige Geschichte zu erzählen hat. Die Frau mit dem Handy bei Crisp.
Ja gut, dann können wir die Frage ja stellen. Vielleicht gibt es ja noch mal jemand anderen.
Ich hoffe übrigens, dass diese Person nicht zuhört.
Aber vielleicht, ja, das war ihre...
Ja, ich meine eher so, was eigentlich so unbemerkt bleibt. Das war ja sehr offensichtlich.
Das war sehr offensichtlich. Aber,
also wisst ihr,
wir kriegen ja immer viel nicht mit.
Ja,
was ist das Problem passiert? Wäre ich mal spannend.
Zum Beispiel so Händchen halten von fremden Leuten im Darkroom oder so.
Stimmt, wenn man dann nichts sieht und nur eine Augenbinde hat und irgendwie so orientierungslos ist, da gibt es bestimmt auch komische Missverständnisse. Vielleicht haben sich so auch schon Pärchen gefunden.
Ja, ich habe ja auch schon so von Geschichten beim Dark Ride gehört. Beim
Dark Ride,
ja. Oh ja, da habe ich auch schon so Geschichten gehört.
Also einige Geschichten.
Oh ja, stimmt.
Aber das erzählen wir erst beim nächsten Mal.
Also das muss das Publikum uns jetzt erzählen.
Ja. Was sie im Dunkelraum beim Dark Ride erlebt haben.
Das ist vielleicht gut einzuordnen, dass Dark Ride hat nichts mit Darkroom zu tun und auch das nicht mit den Clubs.
Aber es gibt ein Darkroom im Dark Ride.
Also das ist ja wirklich verwirrend.
Also
das ist
wirklich was haben wir uns eigentlich für Titel ausgedacht?
Ja, ich glaube, wir reden uns gerade um Kopf und Kragen.
Nee. Dark Ride, Darkroom.
Liebes Publikum, uns würde mal interessieren, ob ihr in einem unserer Konzerte mal so eine richtige awkward, merkwürdige Situation erlebt habt oder ganz peinlich oder ganz lustig, von der wir nichts mitbekommen haben.
Ja, also nicht die awkward Situationen auf der Bühne. Zum Beispiel, falls es welche gab, die wollen wir davon nichts hören.
Nee, bei euch.
Bei euch, ja, nicht bei uns.
Ja,